Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Rost und Stahl, herzlich willkommen. Ja, die Sommerpause dauert an bei Stefan, er ist weiterhin seine Bude am Renovieren, das wird auch noch ein bisschen so bleiben, aber weil wir euch ja nicht alleine lassen wollen, gibt's heute wieder ein Interview. Ich habe diesmal gesprochen mit dem Kreie von Old Ruins, das ist eine, ja, ich sag mal Black Metal Band aus Gelsenkirchen, die ein ganz besonderes Thema behandeln, da gehen wir gleich deutlich drauf ein im Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Kreie zu sprechen, und wenn das Interview herauskommt, dann ist es auch nicht mehr lange bis zum Dong. Ja, und da könnt ihr die sehen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann auch vor der Bühne, falls ihr da seid. Und ansonsten gebt den Jungs mal eine Chance, hört mal rein bei ja, Spotify oder Deezer oder wo auch immer. Oder kauft die Platte Always Heading East, sehr geile Scheibe, auch die EP von 2020 ist extrem zu empfehlen. Ja, hört mal rein und dann oder auch davor viel Spaß hier mit einem launigen Gespräch mit Kreie von Old Ruins. Rost und Stahl.
Der Metal Podcast. Sommerspezial.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir schon hier bei 2 Millionen Grad Außentemperatur sitzen, dann rufe ich eine Band an, die sich damit sicherlich gut auskennt, und habe den Kreie am Telefon. Hallo Kreie, wie geht's dir? Wo erwische ich dich gerade?
Marcel, ich sitze hier gerade vor meinem Balkon und genieße die kühle Brise, die gerade kommt. Zum Glück. Ich sag mal, wir haben ja die letzten Tage genug geschwitzt. Natürlich ein isotonisches Kaltgetränk dabei. Das einzig wahre, was man bei diesem Wetter so trinken kann.
Sehr ja. Schön.
Ja, jetzt bin ich so fast im Feierabendmodus. So erwischt mich jetzt quasi.
Jetzt habe ich gerade das Kunststück fertiggebracht, zwar dich anzukündigen hier, aber ich habe vergessen, deine Band zu nennen.
Ah. Ja, das ist nicht so schlimm. Dann kann ich meine Band ja mal kurz erläutern.
Erzähl
also ich bin der Kreie und ich mache die Vocals und die Leadgitarre bei Old Ruins. Ja, Old Ruins ist eine, würde ich sagen, relativ junge Band. Nicht vom Alter her, aber wir sind so seit 2018, 2019 so aktiv. Ja, auch nicht live so viel aktiv wie manch andere Band. Wir sind da eigentlich eher ein bisschen mehr Gemach unterwegs. Kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass die Band, als wir die Band gegründet haben, war nicht wirklich klar, wird das eine Live-Band oder wird das eher so eine Band, die im Proberaum Songs schreibt und irgendwann mal eine Platte aufnimmt und das veröffentlicht. Und jetzt stehen wir doch auf der Bühne. Was will man machen, ne?
Ja, ich habe euch tatsächlich auch schon mal live gesehen. Ich habe euch leider auf dem Metal Bash verpasst, aber wir haben uns mal getroffen. Du warst nämlich schon mal hier zu Gast in diesem Podcast vor einiger Zeit.
Da waren wir im Joe's, ne?
Genau, da habt ihr noch Erkenschwick gespielt und da habe ich dir einfach ein Aufnahmegerät unter die Nase gehalten und da haben wir uns da schon ein bisschen unterhalten. Das war noch bevor euer Album erschienen ist, also irgendwann so 2023 oder so.
Genau, das Album ist im September gekommen und ich meine, das war auch irgendwas so im Juni, Juli rum, kann das sein?
Ja, es war auf jeden Fall auch heiß an dem Tag.
Es war auf jeden Fall warm, ja.
Ja.
Das weiß ich noch.
Ja. Nochmal ganz kurz zurück zur Band im Allgemeinen. Erstmal, wo kann man euch geografisch verorten?
Geografisch ist das ganz leicht. Wir kommen alle aus Gelsenkirchen.
Ja, ihr seid so richtig Gelsenkirchener Urschleim, ne? Und ich darf ich bin da geboren worden.
Ja, aber wir sind wirklich absolute Original-Gelsenkirchener. So nicht einmal irgendwie weggezogen, innerhalb von Gelsenkirchen mal immer so umgezogen, aber ja, es gibt ja immer so, ja, ich würde nicht sagen viele Vorurteile, einiges wird man über Gelsenkirchen liest, das stimmt ja auch, aber wenn man hier groß geworden ist, das werden die hier dann auch so mitgemacht haben, wahrscheinlich bestätigen können, dann kann man sich damit schon irgendwie arrangieren. Ich zum Beispiel, ich war mal in Berlin und ich muss sagen, ich habe keinen Unterschied zwischen Berlin und Gelsenkirchen gesehen. Es ist also, ja, ist größer natürlich so, aber alle sagen, Gelsenkirchen ist so dreckig. Ich fand Berlin jetzt auch nicht wunderbar sauber. Also von daher ist halt immer so eine Sache, wie geht man damit um, wo man so wohnt. Und mit dem Wohnort, wo man so groß wird, da verbinden dann ja auch die Erinnerungen, die man so mit den Kumpels hat und so weiter. Und Von daher, ich kann mich nicht beklagen. Ich wohne gerne in Gelsenkirchen und ich werde hier wahrscheinlich auch noch wohnen, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann.
Ja, man muss ja jetzt auch der Fairness halt halber sagen, Gelsenkirchen ist ja auch nicht gleich Gelsenkirchen, da gibt's ja auch durchaus Unterschiede, ne? Also ich hab mal eine Zeit in Buhr gewohnt, das ist ja nochmal eine ganz andere Ecke als wenn er.
Ja, Buhr gehört ja nicht so ganz zu Gelsenkirchen, die sind ja,
Das
ja schon ein
seid ihr
bisschen
hart,
was
ne?
Besseres, ne? Ne? Ja. Wir sind tatsächlich hier so ziemlich alle aus dem Gelsenkirchener Süden, ne? Da ist man bei den Buranern auch nicht so gern gesehen. Aber ja, das ist ein anderes Thema da.
Ja,
Nein.
man sagt ja immer so ab dem Kanal, ne?
Ja,
So,
genau.
ja. Ja.
Tatsächlich hat Gelsenkirchen ja auch einiges zu bieten, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? So natürlich den geilsten Fußballclub der Welt, ne? Den FC Schalke. Dann hast du die Arena hier. Das haben viele andere große Städte auch nicht, so ein schönes großes Stadion. Das Amphitheater mit dem Rockart-Festival. Ich sag mal so, übers Billigen kann man sich jedes Jahr irgendwie immer streiten. Aber wer ja schon mal da war, kann sagen, die Atmosphäre da in so einem Amphitheater, die ist schon was Besonderes. Da musst du schon ein paar Festivals weiterfahren, um was Ähnliches in der Größenordnung irgendwie so erleben zu können. So. Meiner Meinung nach. Also ich bin ja bestimmt jetzt ja, 20 Jahre schon da. Jedes Jahr und ich habe da immer Spaß dran. Auch wenn manchmal irgendwie auch vom Line-Up nicht so viel dabei ist. Trotzdem hat man da irgendwie Spaß und trifft sich auch irgendwie jeder. Ist wie so ein Familienfestival, obwohl das eigentlich recht groß ist auch. Aber triffst immer dieselben Köpfe, ob jetzt vorne im Pit oder auf der Ränge, irgendwie im Lauf ist schon immer in der Arm und das finde ich halt irgendwie, muss man sagen, das wertet Gelsenkirchen definitiv um mindestens 50% auf.
Ja, das ist so. Das kann ich bestätigen. Das heißt, du warst jetzt auch da, vermutlich an
Ich
Pfingsten.
war jetzt auch da, ja. Ich
Ja.
hatte ein Dreitagesticket. Ich habe in den letzten Jahren nicht mehr so viel da gekämmt, früher schon eher. Aber jetzt, wo die Kiddies da sind, dann möchte man doch vorher na, mit den Kids und mit der Frau frühstücken und dann ist ja auch nicht weit für uns. Da kannst du aber einfach mal mit dem Bus hinfahren und später mit der Taxe zurück. So. Und hat natürlich jetzt auf meinen Bierkonsum keine Auswirkung gehabt. Ich war natürlich genauso voll, als wenn ich da gezeltet hätte. Ja.
Ich habe das früher, als ich in Gelsenkirchen gelebt habe, tatsächlich trotzdem mal gemacht mit dem Campen. Mir war
Ja,
immer scheißegal.
es ist auch eigentlich cool, aber jetzt muss ich sagen, dieses Jahr war echt auch das Wetter nicht auf unserer Seite, ne? Also ich hatte bis kurz vorher noch echt überlegt, weil in Gladbeck, das war ja kurz vorher, da war das Wetter ja noch richtig schön. Da habe ich noch so gedacht, boah, ey, wenn sich das jetzt so ein paar Wochen noch so hält, weil es ja auch eigentlich, sag ich mal, im Juni erwartet man jetzt nicht mehr irgendwie so ein schlechtes Pfingstfestival. Ja, tatsächlich haben wir dann ja auch hier und da immer ein bisschen Regen gehabt. Jetzt nicht die Superschauer, so wie heute. So, es war nur Sonntag ein bisschen mehr im Vormittagsbereich. Aber so ab 6 Uhr auf den Sonntag, das war richtig vom Feinsten. Dirk Schneider und Wasp, da hatten wir strahlend blauen Himmel. Das war vom Feinsten. Freitag ging auch. Es war halt insgesamt ein bisschen frischer so. Ne? Ist halt, ich
Ja.
hätte jetzt im Juli eher gedacht, so, boah, da hast du schon so Mitte 20 Grad und du wirst ja wahrscheinlich da den Arsch verbrennen. Ja,
Hat man
war
aber
dann
auch
ja nicht
meist auch
so.
schon, ne? Also,
Ja.
und da weiß man auch nicht, was so besser ist, ne? Also Samstag, Sonntag war ja so ein bisschen durchwachsen, ne? Also zwischendurch
Genau.
einmal wirklich so richtig übel Regen, ne? Und aber ich finde, dass also mir hat's ein, zwei Bands ein bisschen versaut, aber ansonsten war das einfach super. So.
Ja.
War einfach wieder cool. So. Ich glaube,
Ja,
ich renne da, glaube
definitiv.
ich, genauso lange hin wie du. Ich bin, glaube ich, so seit 2004 oder so, renne ich da auch ohne Unterbrechung. Also Corona-Zwangspause natürlich, ne? Aber
Ja,
ansonsten.
die hat ja jeder,
Ja.
sag ich mal, so mitmachen müssen. Aber ansonsten ist da echt, ist halt einfach auch immer ein geiles Feeling einfach. Ich
Ja.
liebe das einfach da über den Platz zu gehen, wenn du dann da Richtung Amphitheater läufst, die Treppen runter. Das ist schon, ja, ist schon was Besonderes.
Das ist was Besonderes auf
Und
jeden Fall.
wir haben auch, sag ich mal, dieses Jahr, finde ich, einen ziemlich guten Sound gehabt bis auf Freitag. So, dass ich echt sagen muss, ja, für mich hat sich das definitiv gelohnt und ich habe mir das vom Wetter jetzt nicht unbedingt vermiesen lassen.
Ja,
Ja,
das.
so.
Ja. Wenn sie es jetzt noch schaffen, Bands wie euch dahin zu holen, was sie ja durchaus in der Vergangenheit mal gemacht haben, ne, oben auf der kleinen Bühne, da hatten sie ja dann durchaus mal irgendwie lokale Bands da, aber das ist ja jetzt auch schon lange nicht mehr, ne? Das.
Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, da irgendwie hinzukommen. Ich habe mal so am Rande mal so ein bisschen mich rumgehört und es ist echt so, dass du wahrscheinlich irgendwie nur über eine Booking-Agentur da rankommst. Du brauchst dich da gar nicht bewerben, das schreiben die auch. Bewerbungen sind zwecklos, landen da eh nicht. Und ich denke mal, da musst du schon irgendwie ein bisschen Glück haben. Deswegen war ich auch sehr überrascht, als wir hier die Bestätigung bekommen haben, dass wir beim Dong spielen. Das ist ja, wir haben uns da auch wirklich aus Jux und Dollerei beworben. Und dadurch, dass wir eigentlich auch gar nicht so viel live aktiv sind, habe ich mir jetzt auch nicht so große Chancen irgendwie ausgemalt. Aber trotzdem mal hinschicken, kann ja nicht schaden. Und in dem Fall kann halt überhaupt nicht schaden, sage ich mal. So.
Da
Ich bin
freue ich
dann
mich
am
sehr
zweiten
drauf.
Tag als dritte Band. Und wenn du dich erinnerst beim Rockart, vor wie vielen Mann die dritte Band gespielt hat, weil dann alle schon so auf Betriebstemperatur sind. Ja, ist schon eine geile Sache. Also ich würde da unheimlich gerne mal im Amphitheater stehen. Ich glaube, jeder, der hier in Gelsenkirchen eine Band hat, wird das gerne machen. Der mal beim Rockart Festival war. Einfach, wenn man da unten steht und hat schon irgendwie so ein geiles Feeling, so, dann das muss man von der Bühne aus, muss das ja auch nochmal mindestens 2000% besser sein.
Jetzt sagtest du gerade schon, ihr spielt ja auf dem Dong und dann auch noch auf einer wirklich guten Position tatsächlich, ne? Also das kann man ja durchaus dann machen. Wie bereitet man sich auf so einen Gig vor? Weil du sagtest ja auch gerade, ihr spielt ja auch gar nicht so viel live, ne? Und dann jetzt direkt so ein Ding, ich meine, Dong ist ja auch schon, also von der Größenordnung her ist das gar nicht mal so weit weg vom Rockhard, ne? Also
Nee, tatsächlich sind die relativ gleich so von der Größe. Ich glaube, Dong fast so zwischen 5 und 6.000 und als Amphitheater sind, glaube ich, 7.500, wenn ganz voll ist.
ja, irgendwie so die Größenordnung, ja, das könnte
Ja,
hinkommen, ja.
also es ist da schon recht ähnlich. Wir haben jetzt den Tech Rider bekommen vom Dong und dann stand da erstmal drauf, dass die Bühne 22 Meter breit ist. Da habe ich mich dann erstmal hingesetzt und ein Bier aufgemacht und habe so überlegt. Ich bin ja jetzt nicht der schlankeste, aber wie ich so auf 22 Meter Bühne wirke, wahrscheinlich ist ein Punkt. Ja, gut. Wie bereitet man sich darauf vor? Also erstmal waren wir tatsächlich sehr fokussiert, muss ich sagen. Also die Nachricht kam und da war natürlich eine Wahnsinns-Euphorie da. Aber dann haben wir uns auch wirklich dann hingesetzt und gesagt, ey, dann müssen wir halt auch irgendwie geil machen. Weil man will ja nicht nur dahin und dann da auf dicke Hose Rockstar machen, sondern man will ja dann auch irgendwie was abliefern. Und tatsächlich, wenn man so die letzten Gigs von uns betrachtet, das fing so letztes Jahr an, wir haben am Turok-Fest gespielt. Da wurden wir hingewotet. Da war dann auf einmal diese kleine Halle auch sehr, sehr voll, ähnlich wie in Gladbeck beim Metal Bash, wo um 13 Uhr einfach so, ich schätze mal, zwischen 600 und 700 Menschen da auf dem Platz waren. So, und jetzt ist das nächste Festival. Wir spielen ist dann das Dong, so weißt du, wir haben jetzt wirklich drei sehr große Gigs eigentlich so hintereinander und sind da irgendwie sehr konzentriert. Also wir proben schon wirklich, dass wir ja unseren Scheiß, sag ich mal, können, aber auch mit einer guten Energie unter uns, so weißt du, so man blödelt nicht so viel rum, sondern alle nehmen das auch wirklich ernst und gucken wirklich, ey, wo geht hier noch was? Oder wir haben jetzt auch die Sets ein paar Mal umgestellt, weil wir gedacht haben, okay, das kommt vielleicht andersrum ein bisschen cooler. Ja, und tatsächlich ist ansonsten eine ziemlich große Entspannung eigentlich, dadurch, dass wir ja viel kommunizieren und reden und versuchen, so die Nervosität so ein bisschen rauszunehmen. Weil ich kann jetzt auch noch nicht sagen, wie wird das für mich, wenn da so viele Menschen stehen. Falls da so viele Menschen stehen, kannst du nicht voraussehen, aber ich sag mal, wie gehe ich damit um? Weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich denke mal, man sollte sich immer vorher so ein bisschen darauf vorbereiten, was erzählt man dem Publikum, wie geht man so ein bisschen mit denen um und wie das Publikum dann auf einen reagiert, das leitet dann ja erstmal weiter, ja, wie du überhaupt ja, dich weiter auf der Bühne präsentieren kannst. Ich würde jetzt nicht nur hingehen und einfach alles so runterspielen, man muss schon irgendwie ja auch ein bisschen was erzählen. Du hast uns ja schon mal live gesehen und so wie ich jetzt hier am Telefon rede, so bin ich auch auf der Bühne. Ich stelle mich da nicht hin und versuche da irgendwen darzustellen, der ich nicht bin. Ich bin kein Schauspieler, sondern wenn ich da auf der Bühne gehe, bin ich in erster Linie Musiker. Und weil ich das Schauspiel nicht gelernt habe, kann ich auch einfach so sein, wie ich eben bin. Dann mit meiner lockeren Schnauze und auch mal hier und da ein Scherz. Das muss nicht jeder so besonders gut finden. Ne? Aber wir sind halt auch nicht die super super ernste Black-Metal-Kapelle. Es geht hier nicht nur um Tod und Teufel und ja gut, doch eigentlich schon, aber ja, aber auf eine andere Art und Weise einfach. Wir, ich denke mal, du weißt, was ich meine. Wir haben einfach einen Stil irgendwie, den, wie soll ich das beschreiben? Den, glaube ich, nicht so oft findest im Moment. Also ich sag mal, wer gedacht hat, war das als Hommage an die Between Two Worlds Scheibe von I. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, selbstverständlich. Als großer Immortal und Abbath-Fan.
Genau, das ist für mich eins der Alben, sag ich mal, in der Top 100, die musst du einfach mal gehört haben. Und das hat so eine magische Wirkung auf mich gehabt, weil das einfach, ich habe mir nur so gedacht, warum haben die das nicht mit Immortal gemacht? Also wirklich, die Songs hätten auch auf eine Immortal-Scheibe meiner Meinung nach gepasst. Immortal hat sowieso immer ja ein bisschen was anderes gemacht und hat sich so ein bisschen für mich von den anderen Bands aus ja aus Skandinavien im Black Metal Bereich ein bisschen abgehoben, weil die sich tatsächlich auch nicht so ernst genommen haben. Aber es ist eigentlich einen ziemlich lustigen, so wenn man den so labern hört und wenn er dann mal so mit seiner Gitarre so ein Berg runterfällt und so, das ist einfach ist schon eine coole Sache und die sind für mich auch irgendwie immer ein bisschen vom Sound her und natürlich durch seine Vocals stechen die einfach irgendwie auch ein bisschen hervor. Da war auf jeden Fall immer mehr Epicness irgendwie drin und bin eh nicht so der große Fan von ganz stumpfen Geballer. Da muss für mich irgendwie auch ein bisschen Substanz haben und die hatte ich bei Immortal immer gehabt, aber als ich die Between Two Worlds gehört habe, da sind ja nur Killer-Songs drauf. Da ist ja kein Lückenfüller, nix. Das ist ja der pure Wahnsinn. Und ja, als wir dann so angefangen haben, das wird jetzt so eine Einleitung, wie ungefähr Old Wounds entstanden ist.
Ja, gerne.
Tatsächlich habe ich damals mit unserem ehemaligen Schlagzeuger zusammen, haben wir noch in einer Power-Metal-Band gespielt, bei Firestorm, da war ich auch Gitarrist. Mein Bruder, der jetzt den Bass bei Old Wounds spielt, der hat den Gesang da gemacht und der Alex war, wie gesagt, unser Schlagzeuger. Ich hatte irgendwann einfach mal so ein paar Riffs. Die konntest du aber für diese Power-Metal-Kapelle, konntest du die einfach nicht bringen. Und irgendwie haben wir dann, wir waren nur zu zweit im Proberaum, haben so ein bisschen vor uns hingejammt und Firestorm war so ein bisschen auf Eis, wie es jetzt immer noch so ist. Hat lange nichts passiert. Und dann haben wir einfach aus den Riffs, die ich dann da so gebaut habe, haben wir auf einmal einen Song gemacht. Und der war düster und der hatte auch irgendwas Bleckiges, aber auch nicht zu viel. Da ist auch sehr viel Heavy Metal mit drin gewesen. Und dann haben wir so, das klingt doch eigentlich schon fast so wie bei der Between Two Worlds Scheibe. Und ja, irgendwie haben wir dann mehrere Songs so in diese Richtung geschrieben. Ja, und dann kam unsere EP. Und so kam so eins zum anderen. Das ist halt so, jeder sucht sich ein musikalisches Vorbild in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ist ja so, man will nicht immer zu 100% kopieren. Ich glaube, das machen wir auch nicht, weil wir schon noch ein bisschen ein paar Stilmittel mal verwenden, die nicht unbedingt so sein muss. Ich kann zum Beispiel nicht auf ein Gitarrensolo verzichten. Ob ich das jetzt spiele oder wer Ersen spielt eins, das ist dann egal, aber gehört für mich irgendwann immer zu einem Song dazu. Wenn es jetzt, wenn es nicht nur belangloses Runtergeschredder ist oder so, oder wenn es nur als Lückenfüller dient, dann finde ich das auch nicht so cool. Sondern Solo sollte schon immer irgendwie ja eine Geschichte erzählen, den Song irgendwie aufwerten oder abrunden. So, ja, dann haben wir unheimlich viele, sag ich mal, Stilwechsel so drin, sodass man gar nicht so richtig genau kategorisieren kann, ey, ist das jetzt eigentlich noch richtig Black Metal? Dann ist da wieder ein bisschen doomig, dann ist da wieder so ein bisschen, klingt es ein bisschen nach Melodeath, ja. Dann klingt es hier ein bisschen mehr nach Dissection. Das ist halt so. Wir sind mit Musik aufgewachsen, die irgendwann vor 40 Jahren mal geschrieben wurde. Und man hört das und wenn man dann selber Musik macht, natürlich orientiert man sich auch unbewusst an solchen Sachen. Und ich glaube, das, was dabei rausgekommen ist, da können wir ganz zufrieden mit sein. Weil wir damit, sag ich mal, ein unheimlich breites Publikum irgendwie ansprechen. Ich habe ganz oft auf Konzerten gehört, wo uns Leute gesehen haben, die eigentlich eher so klassischen Heavy Metal hören und hier und da mal so ein bisschen 80s Thrash oder dann auch mal die ein oder andere Oldschool Death Metal Band. Und die haben sich dann unseren Gig angeguckt und haben gesagt, irgendwie war das gar nicht so geplant, dass sie sich den ganzen Gig angeguckt haben, aber die wollten immer noch wissen, was passiert jetzt noch. Und diesen Effekt haben wir tatsächlich relativ häufig schon erzielen können. Und ich würde es einfach mal auch darauf schieben, dass wir dann ziemlich ausgefeiltes Songwriting so haben. Wir nehmen wirklich nicht jede erstbeste Idee und schrauben das einfach so zusammen. Natürlich hat man irgendwie so ein bisschen so ein Schema und sagt am Anfang, okay, der Song soll so und so und so klingen, das und das soll der beinhalten, ja, wie bauen wir es auf, machen wir 17 Verse a 10 Sekunden oder brauchen wir überhaupt einen Chorus, solche Sachen. Aber es ist halt schon so, dass wir uns schon Gedanken machen, bevor wir den Song wirklich live spielen, okay, ist das so cool oder können wir da vielleicht noch was anderes machen? Und dann bauen wir hier und da mal ja so einen kleinen Surprise-Part ein, den man dann so nicht unbedingt erwartet. Und wo der ein oder andere wahrscheinlich sagen würde, boah, das ist aber auch gar nicht true, ey. Ja, und was soll ich sagen? Da bin ich halt nicht true.
Ihr seid so die klassische Metal-Besetzung, ne? Zwei Gitarren, Bass, Drums, Vocals, das war's, ne?
Und genau, nur dass ich halt die Vocals genau von der Gitarre aus mache. Ja. Ja.
Keine Keyboards.
Einfach. Nee. Wir haben fürs Album ein paar Samples im Studio gebaut und eingespielt und aber auch wirklich nicht viel, weil das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn du viel mit Samples arbeitest, die dann live aber nicht bringst. Dann fehlt den Leuten, die mit der Erwartungshaltung von der Scheibe reingehen, da fehlt definitiv was. Und deswegen haben wir wirklich nur ganz leicht irgendwo was eingebaut. War ja irgendwie ein Keyboarder zu integrieren, finde ich irgendwie schwierig. Ist also nicht, dass ich das nicht cool fände, es müsste überall irgendwie reinpassen. Und wenn du dann mal einen Song hast, wo es nicht reinpasst, weil wir haben halt auch so ein paar Nummern, die sind dann halt auch mal ein bisschen mehr gekloppt und da kann ich einen Keyboarder, glaube ich, überhaupt nicht einsetzen so richtig. Oder das würde dann zu überladen klingen und oder nicht richtig zur Geltung kommen und ja, weiß nicht. Deswegen finde ich, so wie wir es gemacht haben, ist es ganz cool. Man hat so ein bisschen was Atmosphäre erzeugt auf der Scheibe und live müssen wir das dann halt über das Spielerische lösen, ohne dass wir da irgendwas noch vom Band laufen lassen oder so. Ja.
Ich habe heute, als ich eure aktuelle Platte nochmal gehört habe, habe ich mir so gedacht bei dem Song Lord of Hell, das klingt so ein bisschen wie die Spirit of Black Dimensions von Dimmu ohne dieses Keyboard-Gekleister. So. Also vielleicht kann man das so ein bisschen so in die Ecke einsortieren. Aber du hast völlig recht, also was du gesagt hast, so mit Immortal und sowas und Dissection, das ist da auf jeden Fall auch drin. Aber ihr habt ja neben dem Spielerischen, also du hast gerade schon ein paar Mal jetzt so Black Metal fallen gelassen, das Internet ist sich da gar nicht mal so sicher, da ist ja häufig, steht ja dann sowas wie Heavy und Post-Black Metal oder sowas, ist halt ein bisschen schwer einzuordnen. Ja, genau. Aber ich glaube, man tut euch nicht unrecht, wenn man sagt, da ist schon recht viel klassischer Black Metal mit drin, so, ne, also jetzt nicht pur, aber halt schon eine ganze ordentliche.
Nee, genau, die Grundidee ist schon eher so aus der Richtung und ich habe mal jemanden sagen gehört, der gesagt hat, was ist eigentlich Black Metal und wer entscheidet, was Black Metal sein darf. Also es ist halt ein bisschen anders interpretiert, könnte man einfach sagen. Und das ist die künstlerische Freiheit, die sich jeder irgendwie so nehmen kann. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich wirklich erst so ungefähr so kurz vor dem Zeitraum, wo wir mit Old Runes angefangen haben, mich überhaupt großartig mit Black Metal beschäftigt. Ich habe immer einen großen Bogen rumgemacht. Aus dem einfachen Grund, dass, sag ich mal, 90% von dem, was ich bis dahin gehört habe, hat mich überhaupt nicht angesprochen, weil es nur, entweder ist es nur Gekeife oder Geballer oder ist in einer so schlechten Aufnahmequalität, dass ich gar keine Lust hatte, weiterzuhören. Und dann bin ich über verschiedene Bands bin ich dann eingestiegen, die so ein bisschen so die Tür geöffnet haben. Da war dann viel Atmosphäre mit drin. Ich werde jetzt nicht unbedingt alle Bands nennen. Ich will hier keine Grundsatzdiskussion anfangen. Ja, es gibt musikalisch unheimlich viele gute Bands, sag ich mal, im Black Metal. Und wenn du 10 davon hörst, hörten sich alle 10 total unterschiedlich an. Und das habe ich vorher irgendwie, habe ich das nicht geglaubt, oder weil ich nicht richtig reingehört habe, konnte ich das nicht richtig beurteilen. Aber es ist schon so echt ein Unterschied, welche Band man sich anhört. Oder mittlerweile kann man auch sagen, manche Bands, die hörst du auch, wenn das dann losgeht, nicht nur von der Aufnahmequalität her, sondern vom Songwriting. Da weißt du sofort, bei welcher Band du dann bist. So, ja. Weißt du, und das ist halt, ja, ist für mich so ein bisschen beeindruckend, weil manche Genres so ein bisschen, finde ich, stagnieren. Und im Black Metal ist immer, tut sich sehr viel. Ich habe zum Beispiel rein musikalisch zuletzt erst noch gehört, unheimlich viel Harakiri for the Sky. Mhm. Allerdings kann ich mit den Vocals überhaupt nichts anfangen. Ja, also ich bin da immer, ja. Ich bin, wenn die Vocals nichts taugen, dann bin ich sofort raus eigentlich. Und musikalisch ist das wirklich teilweise der Oberhammer, was die da machen. Aber die Songs sind mir dann manchmal auch zu lang. Und manchmal, da hört man sozusagen, da hast du so Bock drauf auf die Vocals. Aber ich kann das dann, ich kann noch nicht so ein ganzes Album am Stück hören. Dann wird das mir irgendwie zu langweilig.
Die waren jetzt quasi eure Vorgänger auf dem Dong. Die haben da letztes Jahr gespielt. Und da fand ich sie sehr gut. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe sie mir nachher ein paar Mal von der Platte gegeben und da war ja dann auch eher so, ja, Vocals und wie du schon sagst, sind teilweise ein bisschen zu vertrackt und so, aber live fand ich die extrem cool. Also war auf jeden Fall eins meiner Highlights.
Ich finde auch, die Vocals sind auf jeden Fall auch absolut einzigartig auf eine Art und Weise. Man muss sich echt daran gewöhnen, aber ich finde den ganzen Schmerz und die Emotionen, die der in die Texte legt, das passt auf jeden Fall. Also wenn man sich die Lyrics durchliest, dann ist man noch mehr in den Songs drin und denkt so, boah, wie leidet der, während der diese Songs so singt? Und das ist für mich 100% Authentizität und deswegen finde ich die echt stark, muss ich sagen. Wir waren jetzt vor kurzem waren wir auf dem Zappenduster, letztes Jahr war das. Da haben wir dann Nornir gesehen, die fand ich auch richtig stark. Was ist noch so Uada ist natürlich auch eine Band, die auch unheimlich viel Spaß machen, weil die auch sehr, sehr melodisch sind. Ja. Auch da sind mir die Vocals teilweise zu 0815 manchmal, aber ich finde das Instrumental halt sehr interessant und ja.
Jetzt haben diese ganzen Black Metal Bands, zumindest in den 90ern, und ich würde mal sagen, da habt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Inspiration her, waren ja doch recht monothematisch, sag ich mal, ne? Da ging es ja immer viel einfach um Tod und Teufel und, ne, also schon sehr klischeebeladen alles, ne? Und um jetzt mal so ein bisschen den Bogen zu eurer Monothematik zu spannen. Ich würde sagen, it's hot down here. Ich hoffe, das sagt dir was. Und ich leite einfach mal ein und frage dich, Kai, wie viele Monster hast du denn heute schon gekillt?
Heute tatsächlich noch gar nicht so viele. Gestern habe ich natürlich die neue Season angefangen und musste gleich direkt erstmal meinen Charakter auf Level 50 hauen, trotz der warmen Temperaturen. Aber weil ich mit ausreichend Bier versorgt war, konnte mir das noch ganz gut gelingen.
Müssen,
ja, du möchtest natürlich auf du möchtest auf unser Grundthema hinaus, ja. Wir machen ja Musik. Zum einen, sag ich mal, etwas ausgefallen und nicht so leicht zu kategorisieren. Und lyrisch geht es bei uns um ja, unser Lieblingsvideospiel. Als wir damals diesen ersten Song gebaut haben, der Alex und ich, habe ich so noch zu ihm gesagt, ich sage, jetzt stell dir mal vor, so du läufst da gerade so in die Kathedrale ab und machst dich auf den Weg, um Andariel zu plätten. Und wir sind unheimlich große Diablo-Zocker. Diablo 2 war damals das Game meiner Jugend. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Stunden ich das gespielt habe und wie oft ich gestorben bin und meinen Charakter wieder einsammeln musste. Aber das ist für mich einfach das Game schlechthin. Und als wir dann gesagt haben, ey, irgendwie passt das, haben wir so gesagt, können wir nicht irgendwie Musik schreiben, die zu diesem Spiel passt? Weil welches Genre, seien wir ganz ehrlich, kann besser zu diesem Videospiel passen als irgendwas im Black Metal-Bereich? Es ist nun mal, es ist sehr düster gehalten. Diablo 3 lassen wir außen vor, war ein bisschen bunt, aber Insgesamt ist es schon auch recht ernst und recht trostlos hier und da, weil immer wenn du einen von den Teilen durchspielst, hast du am Ende das Gefühl, dass du einfach nicht gewonnen hast. Weil immer irgendwie noch so ein Cliffhanger ist und dann passiert doch nochmal irgendwie Scheiß und ja.
Das ist ja, das schon, ist, halt, ist ja schon am Ende des ersten Teils. Man kloppt sich da durch 16 Level, dann besiegt man Diablo und in einer Cutscene haut man sich dann selber den Seelenstein in die Birne und wird dann zum Dark Wanderer, den ihr dann auf eurem Album auch schön vertont habt. Ne?
Genau.
Liege ich da richtig? Also, dass euer Album, die Always Heading East, um sie mal genannt zu haben, die 2023 erschienen ist, die handelt hauptsächlich von Diablo 2 oder liege ich da völlig falsch?
Du bist da absolut richtig. Und zwar Always Heading East ist natürlich angelehnt an ja, an das Intro. Im Intro erzählt der ja, wie heißt er noch, der
ja,
da trifft sich Tyrael in Anführungsstrichen mit Marius in dieser Gefängniszelle und der genau. Erzählt, wie er damals den Wanderer getroffen hat. Und wenn man es auf Deutsch hört, ist es noch nicht mal so spannend, aber wenn man das auf Englisch hört, wenn er dann sagt, and from there we marched into the east, always into the east. Und das war so geil, das hat mich so mitgenommen, da habe ich gedacht, ey, das ist eigentlich der Albumtitel für diesen, für das, was wir vorhatten. Ja, dann natürlich The Dark Wanderer ist natürlich... Ist klar, worum es geht. Ist natürlich da los, wo der erste Teil endet. Der dunkle Wanderer läuft erstmal weiter. Dann haben wir Tristram. Und alle, die Diablo gezockt haben, sind spätestens dann schon irgendwie im Thema und sagen, ey, cool, irgendwie, das habe ich schon mal gehört. Da gucken wir mal, was wollen die uns dann da eigentlich erzählen? Und wir haben eigentlich geguckt, dass wir gar nicht mal so aus der Sicht eines Spielers, der versucht, am Ende Diablo zu besiegen, dieses Album zu machen, sondern tatsächlich eher als erzählende Geschichte den Weg des Wanderers über die Wüste bis hin zum Tempel von Mephisto, im Tempel des Hasses, ja, wo er dann in die Hölle geht und dann zu Diablo wird. Und am Ende, so wie es sich dann auch gehört, haben wir noch Sescheron, was dann das zweite Album einläutet. Da komme ich gleich drauf. Sescheron ist einfach, den hatten wir vorher schon geschrieben und wir haben erst überlegt, noch weiterzumachen, aber dann hätten wir zu viele Songs gehabt und haben so gedacht, was willst du mit einem Album, was 60, 70 Minuten geht? Und ja, jetzt haben wir mit 45 Minuten ist es sogar auf eine LP gekommen. Das hättest du sonst mit 60 oder 70 Minuten, wäre es schwierig gewesen für eine Band wie uns, ein Label zu finden, der gesagt hätte, ja, das können wir machen. Doppel-EP für so eine kleine Band, kein Problem. Nee, Sescheron musste definitiv noch irgendwie mit drauf. Ist halt für mich auch so das perfekte Ende, weil ja, wenn man das Spiel gespielt hat, man weiß am Ende, Baal kommt und versucht oder übersteht die ganze Geschichte und wird dann einen weiteren Angriff starten und das ist die erste Szene vom Lord of Destruction Expansion Pack. Das ist mein absolutes Highlight, mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Ja, und damit haben wir quasi so ein offenes Ende geschaffen, und um uns dann quasi jetzt beim zweiten Album eben genau diesem Expansion Pack zu widmen.
Bevor wir zum zweiten Album kommen, ihr habt ja 2020 schon mal eine EP rausgebracht und da ist der Song Sescherons Fall drauf. Ist das der gleiche Song, nur umbenannt?
Das ist der gleiche Song, nur umbenannt.
Sehr gut.
Und
ich hab's erkannt. Huh.
Ja, also wir haben wirklich eigentlich nichts geändert, wir haben nur ein paar Samples drauf gemacht. Und ja, ich kann ja gerade noch nicht mal sagen, warum wir ihn umbenannt haben. Ob wir vielleicht uns einfach auch nur gedacht haben, ja mein Gott, kurz und knackig geht auch, weiß ich gar nicht mehr, aber sonst haben wir an dem Song eigentlich wirklich nichts gemacht. Ist halt, ist auch so der Song, der für uns so am untypischsten ist, Aber der ist tatsächlich sehr episch, melodisch. Ist aber auch, der hat so eine Power, der Song. Also wenn wir den spielen, für einen, der nicht Musik macht, ist das schwierig nachzuvollziehen. Aber wenn man, kennst du das, wenn du kannst einen Song gut runterspielen, jo, passt, wunderbar. Aber wenn du den so richtig fühlst, ne, wenn du den so spielst und sich da so eine Energie auftut, dann haben wir bei Sescheron einfach immer. Der sitzt nicht nur gut, sondern der fühlt sich auch einfach immer gut an. Oder sag ich mal, noch besser als die anderen, weil wir da irgendwie ein paar Prozent mehr reinhauen. Warum, weiß ich nicht. Ist einfach so. Es ist, im Normalfall spielen wir den tatsächlich auch als letztes, weil der eben halt so ein bisschen anders ist. Es ist schwer zu steigern. Wenn du so einen Song hast, den du nicht toppen kannst, dann bring ihn nicht so früh in der Setlist, weil sonst hast du es danach irgendwie schwierig. Deswegen spielen wir den meistens zum Ende hin und ist eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung gewesen, weil das nochmal so ein bisschen so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen dann so ist.
Die EP, ich bin großer Fan der EP, muss ich sagen, und da habt
Das ist
ihr
sehr lobenswert
ja, ihr habt
dafür,
nach.
dass wir die hier zu Hause gemischt haben.
Nein, also ich finde, man merkt schon, dass ihr zwischen der EP und dem Album auf jeden Fall Fortschritte gemacht habt, so in allen Belangen, ne, von Produktion bis auch so, wie ihr es gespielt habt und so. Das merkt man schon. Man merkt, dass ihr da echt noch einen draufgelegt habt. Trotzdem mag ich die EP total gerne. Ja, die wirkt halt so ein bisschen so, ja, noch so frisch, ne? So, hey, wir probieren das jetzt hier einfach mal, ne? Und das kommt richtig gut. Jetzt muss man eigentlich auch der Ehrlichkeit halber sagen, die muss man sich ja nicht wirklich zulegen, wenn man sich euer Album schon zugelegt hat, weil ich glaube, bis auf The End of the Line ist und das Intro ist alles auf dem Album auch drauf, ne?
Ganz genau, weil wir zu dem Zeitpunkt, als wir die EP gemacht haben, wir wollten einfach nur ja was releasen. Zu dem Zeitpunkt war ja auch überhaupt noch nichts live oder so geplant. Und wir haben die EP dann aufgenommen. Das war so kurz vor Corona.
Ja.
Und dann kam Corona, dann habe ich mich hier hingesetzt und hab dann so ja, überlegt, was kannst du jetzt mit der EP machen? Ja, hast du eigentlich zu einem blöden Zeitpunkt rausgebracht? Und auf einmal haben wir innerhalb von Corona die Hälfte dieser EPs verkauft,
Oh,
ohne ein
schlecht.
einziges Konzert gespielt zu haben. Das ist sehr surreal gewesen. Wir haben eine 300er Auflage gemacht und die Hälfte dieser EPs, die haben wir einfach in dieser Corona-Zeit, wo die Leute anders Musik gehört haben, weil es keine Live-Konzerte gab, haben wir die irgendwie an den Mann gebracht. Und dann wurde eben halt die Nachfrage nach Live-Konzerten, die wurde dann hier von hier und da auch lauter. Ja, und dann hat sich tatsächlich da die Tür geöffnet. Da gab es dann in Bismarck hier bei uns in Gelsenkirchen das große Gelsenkirchener Sommerfest. Und da, die Sommerbühne hieß das, genau. Und da ist dann eine Band ausgefallen. Und da wir sowieso viel geprobt hatten zu dem Zeitpunkt, haben wir dann da als Opener die erste halbe Stunde oder 35 Minuten gespielt. Und da sind schon Leute mit Old Ruins Shirts hingekommen. Obwohl wir 2 Tage vorher erst angesagt haben, dass wir das spielen. Wir haben die EP und alles haben wir bei Sektor 12 im Shop gehabt. Ja, und dann haben wir so ein bisschen reflektiert und haben gesagt, ey, irgendwie scheint das ja doch bei mehr Leuten anzukommen, als wir selber so erwartet hätten. Wir wollten es ja eigentlich nur, sag ich mal, raushauen, weil wir wollten das schreiben, wir wollten das fertig haben und dann einfach mal gucken, wie es wirkt. Ja. Und dass wir danach jetzt noch das Album gemacht haben, klar, mussten diese Songs mit da drauf. Die hast du jetzt so geschrieben. Und manche sagen, ja, okay, ist ja fast dasselbe wie auf der EP. Aber wenn man das Album dann hört im Vergleich zur EP, du hörst natürlich eine spielerische Steigerung, die sehe ich und höre ich meiner Meinung nach auch. Allerdings auch so das Gesamtpaket. Angefangen vom Intro, wenn du es wirklich so am Stück durchhörst und wenn du so ein bisschen im Thema bist, also jeder, der darauf steht, der feiert das auf jeden Fall irgendwie. Der sagt, boah, irgendwie nimmt mich da gerade voll mit, weil wir die Songs auch wirklich versuchen, dem Thema immer entsprechend auch zu schreiben oder dann hier und da immer was einzubauen, was eben so die Situation gut einleitet. Ja.
Ihr habt, also sowohl die EP als auch das Album haben beide fantastische Artworks, finde ich, die auch extrem gut die Ja, so die Stimmung der Spiele einfangen, ohne von Blizzard verklagt zu werden.
Ja.
Also
und das ist echt lustig, weil die EP, das hat der Alex damals in Auftrag gegeben beim Timon und ihm gesagt, so und so hätte ich das gerne. Das ist diese brennende Kirche da von Tristram.
Aus dem ersten Teil, ne? Also,
genau.
Das ist natürlich dann mal mit dem Bandnamen und beziehungsweise in dem Fall ja dann auch, ist ja selbst betitelt die EP, das passt dann halt auch ganz schön, ne? So die alten Ruinen halt, ne?
Und ja.
Die
und das zweite Artwork, das ist eigentlich recht lustig. Das ist ein Artwork, was der Timon gemalt hat. Ich hatte Nachtschicht, ich bin wach geworden und guck so, hab mir angeschrieben, kannst du rausnehmen, nehme ich. Ich habe das gesehen und habe gesagt, das ist das Artwork, was ich brauche. Und eigentlich bin ich nicht so derjenige, der immer groß gesucht hat. Der stellt hier und da mal schon mal immer eins rein. Also der Timon Kokot ist hier ein Begriff. Der macht ja hier auch unheimlich viel. Der hat für Totonic Slaughter und für Darkness und für Smorra und der hat viel hier für Bands aus der Umgebung gemacht und ist aber auch jetzt immer eine gute Adresse, weil er, finde ich, hat einen Zeichenstil, der zu diesem Genre sehr, sehr gut passt. Ich kann jetzt mal ein bisschen spoilern und könnte dir sagen, und wenn du jetzt das nächste Artwork schon sehen würdest, da würdest du sagen, mein lieber Scholli, weil das haben wir tatsächlich schon fertig. Das habe ich auf Leinwand hier gerade vor mir stehen und guck und kann ich ein bisschen neidisch machen, dass du noch nicht sehen kannst, was darauf so zu sehen ist. Wir haben diesmal so ein bisschen so einen anderen Ansatz gehabt bei der zweiten Scheibe. Wir wussten natürlich, wo machen wir weiter. Secheron ist der letzte Song auf der ersten Platte und nach Secheron geht es jetzt weiter mit dem, was im Expansion Pack passiert. Also das Baal auf dem Weg zum Ariad, wo der überall vorbeikommt und was alles so passiert. Das alles soll auf diese Platte, damit wir dieses Diablo 2 Thema dann erstmal abgeschlossen haben. Und da habe ich gesagt, wie kann ich das jetzt am besten fertig bringen? Ich habe dann mit dem Timon gesprochen, wie seine Kapazitäten sind und irgendwann im Februar oder März war das, glaube ich, da hat er gesagt, ja, jetzt hat er Zeit und ich soll mal so ein bisschen sagen, worum es geht. Das habe ich auch gemacht und habe so ein paar Tage später so die erste Zeichnung gehabt und ohne, dass ich habe mir wirklich nur Randdaten gesagt, was ich gerne drauf hätte. Worum es ungefähr geht. Und das erste, die Skizze, als ich die schon gesehen habe, dachte ich nur so, ey, das wird bestimmt richtig geil. Und wenn du die Skizze siehst, die Jungs haben mir gesagt, was ist das denn? Aber ich habe sofort gedacht, ey, da wird bestimmt was Geiles draus. Und von jedem Entwurf, den er dann geschickt hat, wurde das Bild immer, das hat immer mehr Charakter gekriegt. Und da ist ein Riesensprung, den er dann gemacht hat. Das sieht erst sehr, sehr zweidimensional aus. Und auf einmal hat er so eine unheimliche Tiefe in dem Bild. Das ist der Wahnsinn, ehrlich. Also der hat für mich wirklich einen sehr, sehr, sehr geilen Zeichenstil. Wir haben den auch schon ein paar Mal persönlich getroffen. Unter anderem am Zappenduster Festival und jetzt hier in Gladbeck war der auch da. Ja. Das ist halt so, wenn du dich mit dem unterhältst, du musst dem eigentlich nur sagen, so und so, darum geht's. Mhm. Und dann lässt du den einfach machen. Ich glaube, der kann nicht so gut arbeiten, wenn du ihm so 6 Millionen Sachen sagst, die du unbedingt haben willst und 12 Millionen Details schon direkt dabei. Lass ihn erstmal das Grundgerüst so machen, weil er macht unheimlich viele Bilder, wo es in so eine Landschaft irgendwie so reingeht. Weißt du, der sagt selber, ich bin viel unterwegs, ich gehe dann mal wandern mit der Familie und so. Dann sitze ich mir einfach mal irgendwo hin, guck mir das so an und der hat dann wirklich unheimlich drauf, auf so ein Stück Papier oder so ein Stück Leinwand unheimliche Tiefe reinzubringen, finde ich total bemerkenswert. Würde ich auch immer wieder hingehen, weil es einfach, ich war jetzt noch nie enttäuscht. Oder ich sag mal, wir hätten so lange, hätten wir dran gefummelt, bis wir ein Ergebnis gekriegt hätten, weißt du so? Schon geil.
Ich bin sehr gespannt darauf. Jetzt hattest du euer zweites Album ja schon angeteased. Da ist aber, also da brauchen wir jetzt noch nicht kurzfristig mit rechnen, nehme ich an.
Nein, also wir haben ja jetzt erst den Schlagzeugwechsel gehabt letztes Jahr. So, jetzt ist der Mike, ist auch schon über ein Jahr jetzt dabei. Aber in dieser Zeit haben wir einige Konzerte dann gespielt, um uns auf diesen Turo-Kick vorzubereiten und so weiter. Und das war immer so, wir haben viel geprobt, aber noch nicht so viel Songwriting gemacht. Das kam jetzt erst tatsächlich so in den letzten Wochen des letzten Jahres und Anfang des Jahres. Da haben wir so ein Zeitfenster gehabt. Da war mein Sohnemann noch nicht geboren und der Sohnemann von meinem Bruder auch nicht. Da hatten wir dann irgendwie ein bisschen Zeit und irgendwie so eine total kreative Phase. Und dann haben wir, sag ich mal, so jetzt die Hälfte vom zweiten Album werden wir jetzt so ungefähr haben. Mhm. Allerdings auch nicht so final. Die Songs, die stehen schon so. Aber wir werden mit Sicherheit noch die eine oder andere Sache ändern, wenn wir irgendwie merken, ey, das kommt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da müssen wir nochmal was anders machen. Es ist dann meistens nicht mehr, dass man das Riff nochmal komplett überwirft. Das ist dann meistens eher so, passt der Schlagzeugbeat oder nehmen wir ein bisschen was anderes oder kommen hier nochmal ein paar Vocals drauf oder muss ich die Vocals nochmal umschreiben? Kleinigkeiten halt so. Aber wovon wir so ein bisschen weg sind, ist halt wirklich, dass wir die erstbeste Idee einfach nehmen und dann einfach so durchhämmern wollen, weil nichts ist schlimmer, als wenn du irgendwie in 2 Jahren sagst, warum haben wir uns da nicht mehr Zeit für genommen?
Ja,
dann weil wir haben ja keinen, wir haben keinen Zeitdruck. Warum? Warum müssen wir uns Zeitdruck machen? Ich möchte das so wie beim ersten Album, wenn ich das höre, und das habe ich heute immer noch, und ich habe das so oft gehört, jeden Mix und so weiter und immer gegengehört, und manchmal hat man einfach die Schnauze voll davon. Aber das habe ich auch heute noch nicht. Weißt du, also ich kann immer noch sagen, ich höre das und ich finde, ich kann stolz darauf sein, was wir da gemacht haben und kann sagen, ey, das ist schon irgendwie cool geworden. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit Arroganz oder so zu tun. Das ist einfach so, ja, wenn man das so hören kann und man nicht genervt ist von dem, was man geschrieben hat, na, dann ist für mich immer ein Zeichen, dass man sich genug Zeit genommen hat, den Song so zu machen, dass man das Maximum da rausholt. Weil es gibt so diese Hits, die so ein paar Wochen oder ein paar Monate oder so funktionieren und die dann so irgendwie wieder verschwinden. Und jetzt wollen wir hier nicht irgendwelche Chartstürmer oder so werden, aber insgesamt, Musik ist was irgendwie ewig bleibt. Und desto länger ich Spaß an irgendeinem Song habe, desto besser finde ich das für mich eigentlich. Auch wenn ich überlege, leg mal die Heaven and Hell von Black Sabbath auf, wie alt dieses Album ist, was das für eine ausgezeichnete Aufnahmequalität ist. Die Scheibe, die klingt so geil. Und wenn du die Songs auflegst, die machen was mit einem so. Und so, ich sag mal, es ist doch der Anspruch eines jeden Musikers, irgendwie Songs so zu schreiben, dass man die, wenn man die in ein paar Jahren nochmal hört, dass man sagt, ey, hör mal hier, das erinnert mich da und daran. Jo, das war eine geile Zeit irgendwie so.
Aber wenn ihr dann jetzt gerade in der Songwriting-Phase wart oder vielleicht auch jetzt bald wieder reinkommt und ein bisschen was schon jetzt fertig habt, ist ja vielleicht jetzt auch eine ganz gute Gelegenheit, das auch live mal ein bisschen auszutesten, ein bisschen reifen zu lassen. Können wir uns da jetzt, also ich werde beim Dong auf jeden Fall vor der Bühne stehen. Ich habe mein ganzes Camp auch schon angespitzt, dass wir da auf jeden Fall zu euch hinkommen müssen und da freue ich mich sehr drauf. Ihr seid ein kleines Highlight für mich auf dem Festival. Und ja, können wir uns denn da schon auf den einen oder anderen neuen Track freuen?
Einen neuen Track werden wir auf jeden Fall mitbringen. So viel kann ich schon sagen. Den haben wir allerdings auch schon ein paar Mal live gespielt, aber den wirst du wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Den hatten wir, glaube ich, damals noch nicht gespielt.
Ja, ich habe euch traurigerweise auf dem Metal Bash verpasst. Ich war da an dem Tag, aber ich bin zu spät gekommen. Das war
ich hatte es gehört im Podcast, aber ist halt... Da muss er dir jetzt auf den Dong mitnehmen, das ist
ja,
halt so.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
schade, echt.
Ja, aber das wird super, ja.
Da bei dieser Gelegenheit wir sind alle 3 Tage da, da müssen wir wahrscheinlich auch das eine oder andere Bier zusammen trinken. Unabhängig von unserem Auftritt. Ne?
Das wäre nämlich jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ich hatte ja vorhin so doof gefragt, wie bereitet man sich aufs Dong vor? Und ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen nachfragen, ob ihr denn schon die ganze Zeit dann da seid, also vorher, nachher und...
Ja, also wir sind ab Donnerstag da.
Ja,
mein Bruder kommt erst am Freitag, aber wir sind alle 3 Tage da und wollen uns da natürlich schon so ein bisschen so einen Überblick verschaffen. Ich werde wahrscheinlich, ich werde jetzt Freitag nicht so einen Vollgastag machen. Ich habe unheimlich Bock auf Halo-Effekt, muss ich sagen.
Oh ja.
Ich werde aber so ein bisschen Piano machen. Ich möchte natürlich sehr fokussiert sein und nicht nur zu viel auf Party. Wenn ich da verkatert bin am Samstag, am Freitag, das bringt mir gar nichts. Wenn wir da von der Bühne sind, dann ist dann wieder was anderes, dann ist so ein bisschen die Anspannung auch weg.
Das
Aber es
heißt,
ist
Kiss in Dynamite
tatsächlich in
kriegst du nicht mehr
Gladbeck.
mit und
Doch,
Bellaby
doch,
ist auch
doch, doch.
nicht.
Doch, das wird schon gehen.
Ja, da spielen ja auch noch Formosa vorher, ne? Das wird ja auch alles
Ja,
nicht.
auf Manta habe ich tatsächlich auch Bock. Die haben mich dann schon ein paar Mal total begeistert,
Ja.
was zwei Leute auf der Bühne für eine Energie
Ja,
erzeugen können.
Megaband,
Das ist
Megaband.
super geil und die Hass-Tiraden, die da so ins Mikrofon schimpft, das ist schon echt geil. Also, die scheinen ja auch so an sich eigentlich total knorke Typen zu sein. Ich bin schon gespannt, ob wir die im Backstage treffen. Der Ersin ist da natürlich sofort Feuer und Flamme da, ein Landsmann da dann mal so ja, irgendwie so zu treffen und dann mal so ein bisschen so zu quatschen. Der Ersin ist tatsächlich auch da so einer, der geht dann auch sofort so zu Leuten hin. Ich bin dann eher so, lass die Leute erstmal so in Frieden so und denke mir so, ja, wer bin ich, dass ich die jetzt voll labern kann? Ersin hat da gar keine Probleme, der labert die alle einfach voll und dann stehst du dann da irgendwann, er kommt mal hier rüber und so. Ja, ich bin echt gespannt, also ich freue mich da unheimlich drauf und ich glaube tatsächlich auch, dass die Jungs da auch bis dahin so den Fokus genauso haben, ja, wie ich auch. Es ist natürlich schon schwierig, vor so vielen Leuten zu spielen, aber das hatten wir in Gladbeck auch gedacht. Die Jungs waren ganz schön nervös, als sie gesehen haben, wie voll das dann so war. Ich habe mich dann so am Rand gesetzt und habe da schon so irgendwie so ins Publikum reingeguckt und habe so gedacht, ja, weißt du was, die kriegen jetzt alles, was sie brauchen. So, das ist so. Warum sollst du da hingehen und dann Schiss haben? Verstehst du? Die Leute kommen ja dahin, weil die das sehen wollen. Und ich sag mal so, wenn du deinen Scheiß vorher kannst, dann verspielst du dich eigentlich auch nicht. Es ist halt so, diese Lampenfieber ist irgendwie so eine komische Geschichte. Irgendwann schafft man das, glaube ich, so ein bisschen ja, zu überwinden, weil die Leute sind ja nicht da, um dich zu verurteilen, sondern die Leute, die werden auch nicht jeden. Wenn du mal daneben greifst, die werden das auch nicht kritisieren. Die wollen, dass das Gesamtpaket stimmt. Und ich war zum Beispiel in Gladbeck sehr unzufrieden, weil ich war ein bisschen heiser. Ich hatte ein bisschen, ich habe mir eine Erkältung ein paar Tage vorher eingefangen. Natürlich perfektes Timing. Und dann bei 28 Grad dann heiser zu sein, der war vom Feinsten. Und dann sagten die Leute hinterher zu mir, was für heiser? Du hast alles kaputt geschrien hier. Ja, ist halt,
Ich wollte
man
gerade.
hat dann so eine Erwartungshaltung irgendwie an sich selber. Die man manchmal, glaube ich, auch gar nicht haben müsste, weil die Leute, wenn du es gut verkaufen kannst oder wenn du gut eingespielt bist und wenn du als Band funktionierst, nicht wenn jeder einzeln nur seinen Job für sich gut macht, sondern wenn alles zusammen ein gutes Paket abgibt, dann kannst du eigentlich nie irgendwo was falsch machen,
Ja, und
meiner Meinung nach.
du darfst auch nicht vergessen, dass du wahrscheinlich derjenige bist, der die Songs mit Abstand am besten da kennen wird, von den
Ja,
x-tausend
genau.
Leuten, die da stehen. Und wenn du mal daneben greifst, da werden 99% der Leute werden das nicht mitkriegen. Und der eine Prozent, der das mitkriegt, der zuckt mit den Schultern und sagt, naja, ist halt live, ne? Und
Genau.
das ist ja kein Sportereignis, wo zwei Mannschaften gegeneinander antreten und die eine Hälfte des Publikums ist da, um dich scheitern zu sehen. Das ist ja da nicht so. Da kommt ja jeder
Genau.
dahin, um zu feiern. Die Leute freuen sich ja, die sind ja maximal, sagen sie vielleicht, naja, ist nicht so meins und gehen dann wieder, kann ja passieren,
Genau. Das kann sein, aber
aber die vor dem Gig da schon stehen und eure Shirts anhaben, die sind ja da, um mit euch zu feiern und eure Musik zu feiern, ne? Ich würde nochmal ganz gerne nochmal ein bisschen zurück zu eurem Inhalt. Und zwar, jetzt muss ich ja hier mal beichten, also aufmerksame Hörer des Podcasts wissen das auch. Ich selber habe ja tatsächlich auch mal Blizzard-Spiele vertont, ne? Ich bin ja auch so doof gewesen. Ich habe zwei Songs gemacht, die über StarCraft gingen. Ist das auch was für dich,
Ah,
oder?
StarCraft ist immer an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Aber nicht, weil ich kein Interesse dran gehabt hätte, sondern irgendwie ist dann so Zeit immer so schon damals auch so ein Problem gewesen. Weil ich habe halt dann als jugendliche Kröte viel Diablo gezockt, ansonsten war ich viel unterwegs, dann fing das an mit den Bands und dann warst du ständig auf Konzerte und irgendwie hat sich das einfach nicht ergeben. Ich habe immer mal überlegt, das mal anzufangen. Aber jetzt bin ich so in so einem Modus, dass wenn ich abends meine Xbox für eine Stunde anmache, dann fühle ich mich wie ein König. Weil es ist, ja.
Ja, als junger Vater sowieso, ne?
Ja, ich habe ja zwei. Ich habe meine Große ist 4 geworden. Der
Ja.
Sohnemann wird jetzt 4 Monate. am 4.7. und ich will überhaupt nicht jammern, das ist echt eine super schöne Sache. Und es werden auch wieder Zeiten kommen, wo ich wahrscheinlich wieder anders an eine Konsole hängen kann. Aber so die Prioritäten, die verschieben sich dann für eine Zeit lang halt einfach ein bisschen.
Solange du nicht in das WoW-Loch jemals reingefallen bist, weil
nein,
das bin ich
WoW
auch nicht zum
ist
Glück,
immer an mir
aber.
vorbeigegangen. Habe ich dann mal bei Kollegen dann auch gesehen, war nie meins. Habe ich nie, ich habe das Spielprinzip weder gefeiert noch richtig verstanden.
Mm,
Ich fand
ditto.
halt so wirklich, was ich gezockt habe, war damals Warcraft 3 und The Frozen Throne. Das war noch was, aber allerdings, das konntest du auch nicht online spielen. Wenn du da 2 Minuten nicht aufgepasst hast, dann warst du sofort platt. Und die sind nur auf Geschwindigkeit und schnell. Dafür zocke ich nicht. Ich will in Ruhe, schön, will ich mich da hinsetzen, abschalten und ein Spiel zocken. Und jetzt, zuletzt habe ich zum Beispiel hier gezockt, Anno 1800. Das ist halt Aufbauspiel, das ist ein mega Zeitfresser, muss ich sagen. Aber das hat mich abends immer so ein bisschen runtergeholt, weil ich liebe sowas, ne? Also auch mal so ein bisschen aufbauen und so. Das konnte ich dann auch mal anmachen, wenn die Große hier noch rumgelaufen ist. Diablo brauche ich nicht anmachen, wenn die hier rumläuft, weißt du, die kommt raus und ich hau Andariel da weg. Das
Weißt du,
ist
wie
jetzt
viel
nicht
Jahren das
unbedingt
ist?
für.
Ich habe nämlich heute mit meiner Tochter über das Spiel geredet. Sie wollte wissen, wen ich denn da interviewen, was ihr so macht. Und dann musste ich natürlich auch über Diablo reden. Jetzt ist sie 11,5 und zockt auch ganz gerne mal. Im Moment sehr viel Minecraft, aber auch das ein oder andere Mal. Und dann, wenn dann das Thema Computerspiele kommt, dann ist da sofort immer Feuer und Flamme. Und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt über StarCraft, Diablo und so, also die Blizzard-Games im Wesentlichen. Und da war sie dann, ja, so, ob man denn da auch mal gucken könnte. Und ich bin mir echt nicht sicher, wie viel Jahren das ist. Weißt du das gerade ad hoc? Ich meine,
Also
okay, ist gucken, aber.
ich würde sagen, mindestens ein FSK 16 oder 18 sogar. Also also wenn ich jetzt von Diablo 4 ausgehe, Diablo 4 sieht so gut aus und ist so verdammt blutig. Also das ist unter FSK 18 würde mich einfach stark wundern, aber kann ich schwer sagen. Ich spiele alles auf der Xbox und ich habe das Spiel im Vorfeld gekauft und habe das dann schon runtergeladen auf der Xbox. Deswegen, ich habe keinen FSK irgendwo gesehen.
Oh, tatsächlich.
Aber ich würde sagen,
ich sehe es gerade, der erste Teil ist schon USK, also FSK 16. Und das hätte ich jetzt
ja,
bei der Pixelgrafik gar nicht erwartet, aber okay.
Ja, doch,
ja,
es
der
ist ja auch,
Butcher und so, ne? Ja.
Genau, es ist auch das ganze Spielprinzip und mit anderen, sondern es ist schon wirklich recht düster und recht gory auch, ne? Also ist schon jetzt sag ich mal nicht unbedingt was für einen 12-Jährigen, was. Also du weißt ja nie, wie sieht das in einem Kind in dem Alter aus. Ich habe mit 12 und 13, ich glaube, das kennst du auch, da hat man sich Sachen angeguckt, die man nicht hätte gucken sollen.
Nee.
Und ja, ich sag mal, die einen verkraften hat und die anderen verkraften hat nicht. Und das ist halt so, ja, schwer zu sagen, ob dann FSK dann gerechtfertigt ist, aber.
Also ich habe Diablo 1 bei Erscheinen gespielt. Ich bin ein paar Jahre älter als du, ich bin von 82. Und ich habe das bei Erscheinen gespielt, das heißt, so ganz streng genommen war ich da auch noch nicht 16, aber das habe ich, glaube ich, damals ganz gut weggesteckt, so mit 15,5 oder was ich da war.
Ja, gut. Das halbe Jahr dann.
Ja.
Aber ich weiß halt nicht, so mit 10 oder 11 und dann jeder Mensch ist ja auch ganz individuell. Also ist halt, ich sehe das immer, jetzt ist sie gerade 4 geworden und ist so aufmerksam, was sie sich alles so merken kann. Und abends kann die nicht pennen, weil die diese ganzen Klamotten so den Tag über so verarbeitet. Und deswegen habe ich zwischendurch einfach dann die Xbox einfach aus, damit die nicht irgendwas sieht, was
ja.
Und dann fängt an, ihr Kopf ihr einen Streich zu spielen und so, weißt du, das ist
heute
schwierig.
Spielen
manchmal,
wir mal
manchmal.
Du.
Ja, genau, das ist auch ein sehr kinderfreundliches Spiel.
Ja. Vor allem die neueren Teile, ne? Ich meine, die
ja.
Pixel-Orgien da aus den 90ern, okay, aber so Doom Eternal oder so, alter Schwede, ey.
Ja, ja.
Wo wir gerade dabei sind, wenn ihr jetzt mit dem nächsten Album Diablo 2 dann abgeschlossen habt, macht ihr dann mit 3 und 4 weiter oder eher
ja,
nicht?
Ja, wir werden auf jeden Fall weiter im Thema bleiben. Ob wir mit 3 und 4 weitermachen, ist noch gar nicht mal so klar. Wir haben tatsächlich auch mal überlegt, vielleicht mal einen unkonventionellen Weg zu gehen, vielleicht mal die andere Seite zu beleuchten, aus der Sicht der Dämonen, vielleicht mal irgendwas, was aus den Büchern ist, so irgendwas wie die Sündenkriege und all so ein Scheiß. Also das Schöne ist, dass wir, wenn wir das so abgeschlossen haben, dass wir einfach in alle Richtungen Möglichkeiten haben. So sehe ich das eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen müssen, ey, wir können jetzt nur noch ein oder zwei Alben machen und dann müssen wir die Band einstampfen. So. Nee, eigentlich bietet das schon wirklich viel nährhaften Boden, um irgendwie coole Geschichten zu erzählen. Und darum geht es ja. Ich möchte jetzt nicht irgendwas kopieren, was Blizzard schon gemacht hat, sondern es geht ja darum, dass wir, ja, ich sag mal, was machen, dass wir musikalisch das vertonen, was wir, sag ich mal, da so als Spiel vorgesetzt bekommen haben. Aber es geht für mich auch um die Emotionen, die ich so habe. Wenn ich wirklich an diese Zeit zurücknehme, wie ich damals Diablo 2 gezockt habe, das war für mich eine der geilsten Zeiten überhaupt. Und wenn wir dann so eine LAN-Party gemacht haben, dann mit 4 Mann und so, das ist heutzutage ist das alles viel bequemer.
Naja,
Ne?
man lässt
Aber
sich nicht raus
trotzdem,
und
das war schon,
rausbewegen, ne? Aber damals war
ja,
halt geil, ne?
aber das war schon damals was Besonderes, wenn dann da alle ihre PCs da irgendwo hingeschleppt haben, wenn die Eltern da mal ein Wochenende nicht da waren und dann hast du da gehockt und dir 1000 Bier reingeschraubt und so. Das ist heute anders und das Positive, was ich damit mit diesem Spiel verbinde, versuche ich irgendwie in die Musik einzubauen, aber irgendwie auch ja dem Spiel gerecht zu machen, ja, über die Art und Weise, wie die Musik eben halt schreiben. Und dann haben wir, ich sag mal, in Sachen Story haben wir noch sehr, sehr viele Möglichkeiten und
Das heißt,
mal gucken, wo wir weitermachen.
ihr wollt dann aber auch tatsächlich im Diablo-Kosmos bleiben und nicht irgendwie auf andere Franchises oder so irgendwann ausweichen nach dem fünften oder sechsten Album. Ich hätte da so eine Idee, weil das wird vielleicht auch ganz gut zu euch passen, weil der Herr der Ringe, der wurde ja bisher noch nicht so oft im Metal behandelt. Wäre das nicht vielleicht was für euch?
Nein, der Herr der Ringe wurde noch nicht so oft genommen. Nein, ich würde tatsächlich würde ich dabei bleiben. Irgendjemand sagte mal, never change a running system. Und ich sag mal so, es sollte jetzt nicht so sein, wenn es mich selber langweilen würde, dann würde ich sagen, okay, dann hören wir lieber auf damit. So, weißt du, aber wir werden schon irgendwie ein Thema finden, was wir irgendwie vertonen können oder was vielleicht auch irgendjemanden anspricht oder wo vielleicht einer sagt, ey, hör mal, da bin ich noch gar nicht so im Thema, vielleicht gucke ich mal da so genauer rein. Das ist halt natürlich, wäre auch eine coole Sache.
Ich meine,
Aber
das
wir sind
Coole.
ja erstmal beim zweiten Album, ne?
Ja, und das Coole ist ja auch, das ist ja, hat jetzt auch so eine Größe, das Franchise. Da ist ja, du hast ja gerade schon die Bücher erwähnt, da ist Blizzard ja auch immer ziemlich gut drin, das irgendwie auch so Multi-Channel-mäßig zu vermarkten. Hier StarCraft gibt es auch irgendwie 2 Millionen Bücher, Warcraft auch. Und das ist ja, da findet man ja immer irgendwie noch was. Und wenn du dann irgendwie beim fünften Album sagst und jetzt gehst du mal auf irgend so ein Detail ein, was weiß ich, dann machst du mal irgendwie ein Album darüber, wie sich der Dark Wanderer beim Kacken fühlt oder so. Keine Ahnung,
Ja,
also du wirst vermutlich noch sehr, sehr lange daraus schöpfen können, ne? Und
absolut.
vor allen Dingen seid
Vor allen Dingen,
ihr.
man muss doch überlegen, wie großartig Blizzard solche Geschichten
Hammer,
eigentlich schreibt.
Hammer,
Weil du
ja.
hast so viele Charaktere und jeder Charakter hat einfach so unendlich viel Tiefe. Wie viele, sag ich mal, Randpersonen du in manchen Spielen triffst. Ich bin so bescheuert, wenn ich den Diablo 2 zocke, ich unterhalte mich mit jedem NPC, der da rumläuft und höre mir die Gespräche an, weil ich das einfach so feiere. Für mich ist das pure Nostalgie, diese Gespräche so zu hören. Und manchmal hörst du aus diesen Gesprächen auch so ein bisschen raus, wenn man es vorher gewusst hätte, okay, gut, du weißt dann, das und das passiert. Das ist jetzt bei Diablo 4 ist das noch krasser, da ist in dieser Open World ganz oft mal irgendwie das, dass du manche Charaktere später nochmal wieder triffst und die geben dir dann eine Mission und so weiter und so fort. Und das, was ich so feier in der ganzen Geschichte, du hast auf der einen Seite eben Licht und Schatten, Gut und Böse, aber du hast immer diesen, ja, du hast das Gefühl, okay, du hast jetzt was abgeschlossen und dann kriegst du direkt wieder so ein Messer im Rücken, weil dann wieder irgendwas Dramatisches passiert. Und das ärgert einen manchmal so, du denkst dir so, Blizzard, ihr seid solche Arschgesichter, warum macht ihr das mit so vielen Charakteren in dieser Spielewelt so? Aber das zeigt einfach, wie zerrüttet und kaputt diese Welt ist und ich ziehe daraus so ein bisschen so eine Parallele auch zu unserer Welt, in der wir so eigentlich sind, weil ich sag mal, wer keine super rosa-rote Brille auf hat, der weiß ganz genau, so ist eigentlich das Leben. Du hast so, manchmal hast du ein Auf und dann hast du auch wieder ein Ab, aber so hast du nur nie das Gefühl, dass du so richtig immer so alles hundertprozentig gewinnen kannst, wenn du dich nicht irgendwie besonders engagierst oder wenn du dich nicht anstrengst. Also es ist so, dir wird nichts geschenkt und so ist das in diesem Spiel halt eben auch. Du musst halt wirklich, du musst dich schon anstrengen, du musst schon gut looten gehen, sonst wirst du halt einfach platt gemacht. Ja.
Und
also ich finde diese ganze Inszenierung von so vielen kleinen Figuren, die dann im Zusammenhang wie wir an anderen Figuren stehen, das finde ich halt einfach total großartig gemacht und das wird uns noch sehr, sehr lange viel Themen bieten.
Und ich sag mal, der Wahlspruch von Blizzard ist oder war ja auch nicht umsonst be epic, ne? Und das finde ich, das haben die einfach bei allen Spielen. Also ich war auch so riesen Fan der StarCraft Story, ey. Da kannst du dich auch so drin verlieren, diese ganze Nummer mit Kerrigan, wie die im Stich gelassen wird, von den Zerg dann assimiliert wird. Und also großartig, großartig. Ja, bevor wir jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen, nein, ich würde jetzt gerne auf die Zielgerade einbiegen, so, und würde dir gleich gerne noch die letzten Worte an das geneigte Publikum überlassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für dieses ausführliche Gespräch. Ich finde das super cool, dass ihr da auch den Mut habt, so ein Thema anzugehen, wo der ein oder andere Oldschool-Metaller vielleicht gar nichts mit anfangen kann. Das muss man auch sagen. Das ist aber auch dann egal im Endeffekt, weil eure Musik steht erstmal auch für sich. Ne? Das sei jetzt auch nochmal
genau,
so.
Genau, man muss nicht im
sein.
Thema sein.
Ja, das ist halt trotzdem immer noch geile Musik so. Und genau, ich freue mich sehr aufs Dong. Ich werde gucken, dass ich so weit wie möglich nach vorne komme. Und ja, dann heben wir auf jeden Fall ein, wenn wir bis dahin nicht zerschmolzen sind hier. Und
ja.
Ja, wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank und ich würde dir das Schlusswort überlassen.
Ja, ich würde erstmal sagen, an alle, die zugehört haben, danke fürs Zuhören. Ich weiß, ich laber immer sehr viel, das liegt vielleicht am Bier. Vielleicht trinke ich nächstes Mal weniger, aber eher unwahrscheinlich. Ja, und wenn man ansonsten noch jemanden von euch beim Dong sieht, würde ich mich freuen. Vielleicht habt ihr auch mal Bock auf die Scheibe, aber Spotify reinzuhören. Always Heading East. Ist immer noch ein gutes Stück Musik, auch wenn das schon fast alter Schinken ist, ey. Schon so lange her, ey, mein Gott. Schon 2 Jahre. Ja, ich sag mal Prost und auf Leute, bis dann.